Guten Morgen. Ich bin, glaube ich, das zweite oder das dritte Mal jetzt hier in Bischofen. In Erringshausen ist das immer so ein Thema, muss man mit Du predigen oder mit Sie? Ich mache das wahrscheinlich mit Du, ich werde da reinrutschen. Wer sich daran stört, kann mir das nachher gerne sagen. Was ist dein Lied im Augenblick? Das ist eine komische Frage vielleicht. Was ist dein Lied? Was ist deine Botschaft, die du an die Welt um dich herum aussendest? Gibt's sowas? Gibt's so Lebenslieder, Melodien, wenn man sagen würde, was ist das Lied von demjenigen, was ist denn die Botschaft, die er immer wieder weitergibt? Wenn ich da um mich herum blicke, gibt's eine ganze Menge Menschen mit einer ganzen Menge Botschaften. Es gibt ganz viele Leute, für die ist die Arbeit das Leben. Und deren Lied ist der alte Hit Bruttosozialprodukt. Ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Oder Money, Money, Money von ABBA. Hauptsache Geld verdienen, viel ranschaffen, viel bauen. Es gibt andere, die sind auf ganz anderen Wegen unterwegs. Sie singen die ganze Nacht durch, atemlos durch die Nacht. Oder in der alten Variante, ich will Spaß, ich gebe Gas. Was ist unser Lied? Ich habe einen Onkel, der hat ein ganz schlimmes Lied, was er momentan nur so singt, die letzten 4-5 Jahre. Und zwar das Lied, Merkel ist an allem schuld und die Asylanten, die machen alles kaputt. Und das ist eine sehr arme Botschaft, wenn das das Einzige ist, was man so die letzten 4-5 Jahre da mitbekommt. Andere, die sind ganz stolz darauf, wenn sie in Rente gehen und singen von Frank Sinatra, I did it my way. So, es kann jeder alles Mögliche sagen, aber ich hab's durchgezogen. Richtig trotzig. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren Papa und deswegen stelle ich mir die Frage, was ist eigentlich mein Lied, was ich so meiner Tochter weitervermittle? Was würde ich irgendwann mal sagen, das ist Papas Lied? Ich hoffe, es ist nicht der Blues, den ich manchmal singe. Dann neige ich dazu, dass ich ganz viel jammere und klage. Die Arbeit ist so viel, die Vorschläge meiner Frau, was ich im Haus verändern soll, die schaffe ich nicht. Und wenn ich dann versuche, was handwerklich umzusetzen, dann kommt nachher ein Trümmerhaufen raus und der Schwiegervater muss angerufen werden, der dann alles richtet. Und die Kleine weiß das auch schon, wenn es der Papa nicht reparieren kann, der Opa ist da um einiges besser. Ist das das Lied, was ich weitergebe? Was für Lieder sind das? Manchmal ist es auch so ein sehnsuchtsvolles Lied. Ich bin jetzt über die 40, so das Lied Yesterday. Wenn ich nochmal die Uhr zurückdrehen könnte, if I could turn back time. Wenn ich nochmal 20 wäre oder 30 oder wenigstens 38, das wäre schön. Was sind die Lieder, die wir weitergeben? Manchmal sind das auch Jubellieder. Über den Sommer hinweg ist mir das relativ leicht gefallen. Ich bin passionierter Eintracht Frankfurt-Fan. Und ich konnte es schaffen, mit einem Klick auf YouTube mir die Dokumentation des Pokalsiegs anzuschauen und damit binnen kürzester Zeit ein Lächeln auf meine Lippen zu zaubern. Und Jubellieder zu singen. Gut, bei mir als Eintracht-Fan muss das auch 30 Jahre halten jetzt. Andere Fans können da schneller wieder zum Jubeln kommen. Was ist das Lied? Was ist unsere Message? Was ist unsere Botschaft? Und so richtig ins Nachdenken darüber bin ich gekommen, als ich aufgeschlagen habe, welcher Psalm sonntags auf meinem Geburtstag als Sonntagspsalm vorgeschlagen war. Denn da singt der David im Grunde genommen sein Lebenslied, sein Vermächtnis. Das ist der letzte Psalm, den wir von David haben, aus dem Psalm 145. Den möchte ich heute mit euch betrachten. Ich lese den erstmal vor. Gottes ewige Güte, ein Loblied Davids. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Der Herr ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht und deinen Wundern nachsingen. Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten und erzählen von deiner Herrlichkeit. Sie sollen preisen deine große Güte und deine Gerechtigkeit rühmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke und deine Heiligen dich loben und die Ehre deines Königstums rühmen und von deiner Macht reden, dass den Menschen deine gewaltigen Taten kund werden und die herrliche Pracht deines Königtums. Dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft währet für und für. Der Herr ist getreu in allen seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nah allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und wird vertilgen alle Gottlosen. Mein Mund soll des Herrn Lob verkündigen, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Der David singt hier sein Loblied auf Gott, sein Lebensfazit, sein Lebenslied, der letzte Psalm, den wir aus den Händen Davids haben. Und deswegen sagen viele Ausleger, es ist vielleicht so das Fazit, das Gesamtbild, das Lied am Ende seiner Regentschaft. Literarisch ist es vielleicht sehr spannend, das Ganze ist ein Akrostichon. Das habe ich auch nicht gewusst, was das ist. Das ist so, der erste Vers geht mit A los, der zweite mit B, der dritte mit C, der vierte mit D und so weiter. Und so wird das gesamte hebräische Alphabet durchbuchstabiert. Und so findet er für jeden Vers einen Vers zu Gottes ewiger Güte. Und das Erste, was mich absolut gepackt hat, ist dieser Versuch Davids, das, was ihm wichtig ist, an die nächste Generation weiterzugeben. Das, was ihm wichtig ist, an die Kinder und an die Kindeskinder weiterzuergeben. Das hängt bestimmt auch mit meiner Rolle als Papa zusammen, aber wenn er dann schreibt in den Versen 4 bis 7, Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht und deinen Wundern nachsinnen. Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten und erzählen von deiner Herrlichkeit. Sie sollen preisen deine große Güte und deine Gerechtigkeit rühmen. Dann haben wir da dreimal ein Sie sollen stehen, ein Wunsch. Das brennt ihm auf dem Herzen. Er will, dass die anderen mit einstimmen, dass sie auch Gott loben, dass ihnen das deutlich wird. Das ist ein Wunsch, den wir auch kennen, oder? Kennt ihr den schlauen Spruch, Kinder kann man nicht erziehen, die machen einem eh alles nach? Das ist schlimm, oder? Ich kann momentan an meiner Tochter ablesen, was für Unarten meine Frau hat. Oder ich schaue in den Spiegel, das kann auch so sein. Aber die legt ganz bestimmte Verhaltensmuster an den Tag, die bringen wir ihr nicht bei. Dann ruft man, Amelie, komm mal, und dann kommen so Antworten wie, komme gleich. Das haben wir nie geübt, das kann die auch so. Und das ist für mich die erste und wichtigste Antwort. Wie können wir die nachfolgenden Generationen mit hineinnehmen in das Lob Gottes? Wie können wir sie dazu bringen, dass sie Gott loben und ihm singen, ihn preisen? Die erste Antwort ist, indem wir es selbst tun, indem wir es selbst wollen, indem wir selbst Vorbilder sind. Denn unsere Kinder und Kindeskinder werden uns das nachmachen, was wir ihnen vormachen. Und der David nimmt das im Grunde genommen auch am Anfang seines Psalms auf. Da sagt er, ich will dich erheben, mein Gott, du König. Ich will dich täglich loben. Da sagt er, ich will. Und vielleicht ist es manchmal wichtig, dass wir, wenn wir Gott loben wollen, sagen, ich will das tun. Mir ist das wichtig. Und deswegen lobe ich jetzt Gott. Und genau da ist bei mir oft der Hund begraben. Genau da ist das Problem. Man soll Gott loben, ja, aber will ich das? Im Grunde genommen fühle ich mich gar nicht danach, dann lasse ich es auch manchmal bleiben. Dann krummel ich irgend so ein Lob kurz vor mich hin, weil ich es halt tun muss, und dann hake ich das Ganze ab. Und ich werde dann zurückerinnert an so Zeiten, als ich so als ungezogener Bengel unterwegs war. Da wurde man immer auch von den Eltern dran erinnert, dass man für alles Danke sagen muss. Bei manchen Sachen war das ja auch wichtig und richtig, aber es gab so manche Sachen, da habe ich das nur widerwillig getan. Ich habe da so eine bestimmte Tante vor Auge, die hat es immer wieder geschafft, alle meine Wünsche zu ignorieren und hässliche Rollkragenpullover auszugraben und mir zu schenken. Und dann muss man noch Danke dafür sagen. Ich glaube, vielen Menschen kommt es Gott gegenüber genauso vor. Gott Danke sagen, mal in der Ewigkeit da sitzen und frohlocken und Halleluja singen, dann aber nur mit verzogenem Mund und so halb. Gott loben, weil man muss, der Wille gehört dazu, aber ist das nicht eine schwache Antwort? Wie können wir zum richtigen Loben Gottes kommen? Die Psalmen können einem da ein sehr gutes Vorbild sein. Wir sollen aus unserem Herzen keine Mördergruben machen, wir sollen Gott nichts vormachen. Und die Psalmen sind ja wunderbar darin, dass der David ganz oft nicht mit Lob anfängt, sondern dass er ganz oft damit anfängt, dass er Gott Vorwürfe macht, dass er klagt. Oder dass er mit der geballten Faust zu Gott kommt. Und im Laufe des Psalms sich dann die geballte Faust aber in den Loben wandelt. In ein Gottpreisen wandelt. Also wir sollen Vorbild sein. Wir dürfen Gott auch das sagen, was uns nicht gefällt. Wir dürfen von der geballten Faust zum Lob Gottes kommen. Und trotzdem bleibt es so, dass Danken für uns gut ist. Und dass es gut ist, wenn wir Gott danken. Und manchmal müssen wir das auch gegen unseren Willen tun. Als ich so hin und her gelesen habe, wie das mit dem Danken ist, ist mir aufgefallen, dass es ganz viele Stellen im Alten Testament gibt, die sprechen davon, dass wir Gott Dank opfern sollen. Dass Danken ein Opfern ist. Im Psalm 50 zum Beispiel der Vers 14 oder der Vers 23. Aber auch im Hebräerbrief und in 3. Mose steht das. Da heißt es, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Wer Dank opfert, der preiset mich und das ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. So heißt es im Psalm 50. Ich weiß nicht, ob damit nur ein Opfer gemeint ist, was wirklich dargebracht wurde oder ob es manchmal so ist, dass wir uns überwinden müssen, dass wir einfach anfangen müssen mit dem Opfern und mit dem Dankopfern. Es kann hier helfen, wenn man fremde Gebete nimmt und die durchbetet. Und mit anderen Worten, mit Worten, die andere Leute gebetet haben, einfach anfängt zu beten. Natürlich mit dem Ziel, dass man irgendwann zu einem eigenen Loben aus tiefstem Herzen kommt. Aber man darf ruhig mit anderen Worten anfangen. Und in der Bibel haben wir auch Beispiele dafür, dass Menschen mit einer Gottesdistanz anfangen und dann in die Gottesnähe kommen, wenn sie Gott loben. Das Paradebeispiel ist der Psalm 23. Der fängt an, dass David betet von einem distanzierten Gott. Da heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Da ist Gott ganz weit weg, der Herr ist mein Hirte. Das ist ein Erinnern, das ist ein Beten mit fremden Worten. Und in der Mitte des Psalms, dann kippt es auf einmal und aus der Herr ist mein Hirte wird auf einmal, und ob ich schon wanderte im finsterten Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Aus dem Herr wird ein Du, aus der Distanz wird eine Nähe und das ist das Ziel. Und deswegen dürfen wir ruhig andere Worte nehmen und mit anderen Worten beten. Und ich habe ein Hörbuch gehört, da schlägt jemand vor, warum nicht das Vaterunser nehmen? Das ist in Erringshausen, ich weiß nicht, wie es hier in Bischofen ist, in Brüdergemeinschaft ist das manchmal so ein bisschen befremdlich, das ist das, was sie in der Kirche machen, das Vaterunser immer beten. Aber der hat gesagt, es ist die Antwort auf die Frage der Jünger, Herr, lehre uns beten. Und dann sagt Jesus, so sollt ihr beten. Und dann sagt er was, was mir noch nie deutlich war. Er sagt, die vier häufigsten Worte, die er im Gebet verwendet und ich auch, die kommen dem Vaterunser gar nicht vor. Nämlich die Worte ich, mich, mir und mein. Das sind Worte, die sind im Vaterunser gar nicht drin. Und das war für mich was, wo ich gedacht habe, vielleicht ist es wirklich mal wieder dran für mich zu sagen, ich bete für mich das Vaterunser und ich bete das durch und ich bete fremde Worte. Ich brauche nämlich da Hilfe, ich brauche solche Texte und ich brauche Hilfe dabei, mich zu erinnern daran, was Gott tut und wie ich Gott loben kann. Ich habe manchmal ein Brett vorm Kopf und mir wird gar nicht deutlich, für was ich Gott danken kann. Und dann hilft es, sich darüber Gedanken zu machen und das zu überlegen, was kann ich eigentlich alles in meinem Leben benennen, für was ich Gott dankbar bin. Im Englischen gibt es da in Verbindung mit dem Erntedankfest den Ausdruck Count your blessings. Zähl deine Segnungen. Das ist bekannt geworden durch ein Lied von Bing Crosby aus White Christmas. Und das heißt, when I'm worried and I can't sleep, I count my blessings instead of sheep. Wenn ich voller Sorgen bin und ich kann nachts nicht schlafen, dann zähle ich keine Schäfchen, sondern ich zähle meine Segnungen. Und dann schlafe ich mit beruhigtem Herzen ein. Das ist übrigens dasselbe Rezept, was Wilhelm Busch, der Pastor, mal über seine Mutter gesagt hat. Er hat gesagt, seine Mutter hat jeden Abend für jeden der 10 Finger ein Dankeschön Gottes gesagt. Und hat 10-mal Danke zu Gott gesagt, um an Gott zu denken. Ich bin mal auf die Geschichte gestoßen eines alten italienischen Grafen. Der ist nie aus dem Haus gegangen, ohne dass er in seine Jackentasche Bohnen gesteckt hat. Und im Laufe des Tages ist er in sein Sakko gegangen und hat aus der einen Jackentasche Bohnen in die andere Jackentasche gesteckt. Und zwar für alles, für das er dankbar sein konnte, Gott gegenüber. Für den Sonnenschein, für das Lächeln seiner Frau, für das nette Gespräch mit dem Nachbarn, für den schattigen Platz in der Mittagshitze, für das gute Glas Wein. Und immer wieder nimmt er die Bohnen und steckt sie von der einen Tasche in die andere, um abends dann Gott zu sagen, Gott, für all diese Bohnen kann ich dankbar sein. Und so brauche ich auch Hilfe dabei, Gott zu danken. Und vielleicht die nächste Generation mit ins Danken zu nehmen. Aber zurück zum Psalm 145 und zum Text, zu Davids letzten Psalm. Normalerweise sind Herrscher und Könige groß darin, dass sie ihr eigenes Tun, ihre eigenen Leistungen, ihre eigenen Wohltaten rühmen. Dass sie sich selbst groß machen. Pyramiden, Triumphbögen, Paläste, Denkmäler bauen. Lobeshymnen auf ihren Namen verfassen lassen. Jeder soll wissen, wie toll der Herrscher ist und was er alles gemacht hat. Und was singt der David in den Versen 8 bis 13? Er singt ganz anders. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke und deine Heiligen dich loben. Und die Ehre deines Königtums rühmen und von deiner Macht reden. Dass den Menschen deine gewaltigen Taten kund werden, und die herrliche Pracht deines Königtums. Dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft währet für und für. Der David ist ja ganz anders, als es die Herrscher normalerweise sind. Der David baut hier nicht für sich selbst irgendwelche Denkmäler. Und ehrlich gesagt, ich bin manchmal auch wie so ein Herrscher. Als Kind war es doch ganz normal, dass man auch seine eigenen Denkmäler gebaut hat und hat Mama und Papa gerufen und hat gesagt, guck mal, und wollte dann auf die Schulter getätschelt werden. Und heute moderner ist es so, dass man zählt und seine Glückseligkeit davon abhängig macht, wie viele Likes man auf Facebook hat oder Snapchat oder Instagram oder wie es gerade heißt. Aber David ist ganz anders. David will nicht den Lob oder auf die Schulter geklopft bekommen von anderen und er besingt nicht seinen eigenen Ruhm, sondern David blickt nicht auf sich, sondern auf Gott, auf seine Stärken. Da besingt er Gottes Charakter, Gnade, Barmherzigkeit, Geduld und Güte in den Versen 8 und 9. Gott ist so voller Erbarmen, dass er selbst Mensch wird und unsere Schuld im tiefsten Meer versenkt, dass er sich selber trägt, dass er tagtäglich auf seine Kinder wartet. Der David, der besingt hier nicht die Schönheit und den Ruhm seines eigenen Königtums, sondern er besingt Gottes Reich, seine Pracht, seine Allmacht. Und er wendet da seinen Blick weg von dem, was wo er sagen könnte als König, Mensch, das habe ich doch toll gemacht. Wendet er den Lob zu Gott und sagt, Gott, das hast du gut gemacht. Und das ist wahrscheinlich auch sein Geheimnis. Ist ja immer die große Frage, warum ist der David so ein Mann nach dem Herzen Gottes? Und warum ist der Saul jemand, der da nicht zu Gott passt? Der David war auch ein Mörder, war ein Verbrecher. Der David hat auch eine Liste an Dingen, die er nicht gut gemacht hat. Aber der David findet immer wieder den Blick auf Gott, den Blick auf das, was Gott tun kann. Der David findet hier immer eine andere Perspektive. Er blickt nicht auf sich, sondern auf das, was Gott tut, was er kann. Und das öffnet ihm eine ganz andere Weite und eine ganz andere Dimension. Und wenn er dann hier singt, dein Reich ist ein ewiges Reich im Vers 13 und deine Herrschaft währet für und für, dann öffnet ihm das einen ganz anderen Blick. Nämlich einen Blick von seinem Alltäglichen, von seinem Dasein, von seinen Möglichkeiten auf Gottes Ewigkeit, auf Gottes Dimension, auf Gottes Allmacht. Marie Schmallenbach hat mal das Lied gedichtet, Brich herein, süßer Schein selger Ewigkeit. Leuchte in unser armes Leben, unseren Füßen Kraft zu geben, unseren Seelen Freud, unseren Seelen Freud. Und im vierten Vers dichtet sie dann, Ewigkeit in die Zeit leuchte hell hinein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Selige Ewigkeit. Und ich kann mir vorstellen, dass der David vielleicht auch mit dem Blick auf sein Imperium, seine Macht, seinen Palast und den Blick auf Gott und was Gott tun kann, sowas gesungen hat. Ewigkeit in die Zeit leuchte hell hinein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Dass wir die Dinge in den richtigen Dimensionen sehen. Dass der David da nicht nur seine Möglichkeiten sieht, sondern Gottes Möglichkeiten. Und dass ihm vielleicht deutlich wird, dass Gottes Möglichkeiten alles seine Möglichkeiten und Ideen sprengen. In einigen Bibeln ist da als Parallelstelle Jesaja 11 angegeben. Gottes Möglichkeiten, Gottes ewiges Reich. In Jesaja 11 ist das beschrieben. Das geht mit dem Weihnachtsvers los. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isai und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das ist dieser Weihnachtsvers. Und dann wird beschrieben, wie diese Ewigkeit aussieht und was für Möglichkeiten das sind und wie das die Vorstellungen der Menschen damals zerbricht und zerschlägt. Damit aufgezählt, da werden Wölfe bei den Lämmern sein, Kühe bei den Bären, Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder, ein Säugling wird spielen am Loch der Otter. Nichts ist unmöglich, wenn Gott diese Regentschaft hat, wenn Gott die Macht hat, in Gottes Ewigkeit. Denn Gott kann. Und vieles von dem, was uns oft trennt und was wir an Begrenzungen haben und gar nicht sehen an Möglichkeiten, das wird dann weggenommen sein. Dann werden in Jesus Menschen, die mal Moslems waren und Menschen, die mal Juden waren, die werden zusammen sein und werden eine Einheit sein. Und in Jesaja 11, Vers 9 heißt es dann, man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Das kann Gott möglich machen, das kann Gott tun. Das ist seine Ewigkeit. Und der David, der besingt das hier, damit er einfach auch was anderes in den Blick gewinnt. Und so betet er dann weiter in den weiteren Versen von Psalm 145. Ich lese ab Vers 13b. Der Herr ist getreu in allen seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und wird vertilgen alle Gottlosen. Was für wunderbare Aussagen, die zerfließen einem förmlich auf der Zunge. In amerikanischen Gemeinden ist das ja manchmal so, dass die Leute dann aufstehen und rufen, Halleluja, preise den Herrn, Amen. In Erlingshausen, wo ich normal herkomme, ist das nicht so. Ich weiß nicht, wie es hier in Bischofen ist. Aber überlegt mal kurz, ich will noch ein paar von diesen Dingen ansprechen. Überlegt mal kurz, sind das Verse, wo ihr aufstehen könntet, wo ihr innerlich rufen könntet, Halleluja, lobe den Herrn? Denn das ist eine Reaktion auf so Aussagen, die der David hier trifft über Gott und Gottes ewige Güte. Oder sind das Verse, wo ihr innerlich vielleicht denkt, nee, das kann doch gar nicht sein. Oder sind es Verse, wo ihr anfangt zu schwitzen und zu überlegen, ist das wirklich so? Kann ich das glauben? Kann ich dem vertrauen? Lasst uns so nochmal auf einige der Aussagen treffen, aber vorher noch ein kleiner Einschub. Der Vers 13b, der ist ein bisschen komisch. Der Herr ist getreu in allen seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. Da steht bei vielen Bibeln dabei, dass er erst in späteren Handschriften eingefügt wurde. Es ist nämlich so, dass hier ein Vers eigentlich fehlt. Ich habe vorhin gesagt, das ist ein Akrostichon, jeder Vers ein Buchstabe des Alphabets. Das griechische das hebräische Alphabet hat aber eigentlich einen Vers mehr. Und da fehlt ein Buchstabe. Der David hat gedichtet und hat dann gedichtet M und macht auf einmal bei O weiter. Und der N-Vers fehlt. Und dann kamen manche auf die Idee und haben gesagt, das kann nicht sein, haben den Vers eingefügt, das ist ein schöner Vers. Es gibt andere Ausleger, die sagen, er hat ihn mit Absicht weggelassen. Damit man, wenn man das liest, dann liest man das so durch, M, und auf einmal, ups, da fehlt ja ein Vers. So dass man da hineinfällt und hineinstolpert, was da eigentlich als nächster Vers kommt. Da kommt nämlich der Vers 14. Der Herr hält alle, die da fallen. Und richtet auf alle, die niedergeschlagen sind. Und das finde ich eine sehr schöne Auslegung zu sagen, vielleicht hat das ja David mit Absicht weggelassen, damit man da richtig hineinfällt, dass Gott alle hält, die fallen. Dass Gott alle aufrichtet, die niedergeschlagen sind. Was für eine Aussage. Ist das eine Aussage, wo ihr innerlich Halleluja ruft, lobe den Herrn? Oder wo sich manchmal eure Stirn in Falten nickt und ihr sagt, das ist aber manchmal ganz schön schwer zu leben. Manchmal würde ich da Gottes Hand viel eher spüren, dass er mich hält. Oder wenn es in Vers 15 und 16 heißt, alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Dass Gott versorgt, dass Gott sich kümmert. Das steht ganz oft in der Bibel, Matthäus 6, seht die Vögel unter dem Himmel an. Ist das so, dass wir da Halleluja rufen, oder ist das so, dass wir manchmal denken, ach Gott, da fehlt mir manchmal das Vertrauen, da hätte ich schon gerne, dass du mal eher hilfst. Gott sagt hier, alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Manche Auslegungen sagen, zum passenden Zeitpunkt. Das sind manchmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wir hätten manchmal gern andere Zeiten, als Gott uns die schenkt. Man sieht nur auf das Volk Israel in der Wüste. Gott versorgt mit seinem Manna, alle sind satt geworden. Die Schuhe haben gehalten durch alle 40 Jahre, aber das Volk, das hat das manchmal nicht so gesehen. Der David, der sagt dir, alle Augen warten auf dich. Die Hoffnung für alle überträgt, alle Augen schauen erwartungsvoll auf dich. Auf wen schauen wir, wenn wir was brauchen, wenn wir was wollen, wenn wir Sorgen haben? Ist Gott da meine Anlaufstelle Nummer 1, wie das hier für den David der Fall ist? Oder ist erstmal der Kontoauszug, der Ehegatte? Irgendein Kumpel, ein Freund, von wem erwarten wir uns ein Eingreifen und eine Hilfe? Ist Gott meine erste Anlaufstelle? Meine Tochter weiß, wen sie zu rufen hat, wenn sie ein Problem hat. Nachts ruft sie in 95% aller Fälle Mama. Und ich höre das manchmal und ball die Faust und sage, yeah, guter Ruf. Wen rufen wir, wenn wir Sorgen haben? Wissen wir, dass Gott da hilft, dass Gott eingreift? In den Versen 18 und 19, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren. Wissen wir, dass Gott Gebet hört, dass Gott eingreift? Erleben wir das? Beten wir so? Oder vergessen wir das manchmal? Dass Gott handelt, dass er versorgt. Von wem erwarten wir etwas und wie werden wir versorgt? Erwarten wir, dass Gott da hilft und dass er nicht nur ein bisschen hilft, sondern dass der König aller Welt eingreift und in meine Situation helfen will? Sind meine Erwartungen und Hoffnungen da manchmal nicht viel zu klein? Ich habe im Sommer das Buch Schmuggler Gottes gehört von Bruder Andrew. Der hat, glaube ich, Open Doors gegründet. Und der erzählt, dass wenn er hat Bibeln hinter den eisernen Vorhang geschmuggelt. Und wenn er in einer schwierigen Situation war, hat er sich gesagt, jetzt gucken wir mal, wie der König reagiert. Jetzt gucken wir mal, was der Königsweg hier raus ist. Jetzt gucken wir mal, wie Gott handelt. Können wir das in unseren Notsituationen abwarten, wie Gott handelt, was der Königsweg ist, wie Gott eingreift? Ich muss da immer wieder neu ausgerichtet werden auf das, was Gott kann. Deswegen brauche ich solche Psalmen. Deswegen brauche ich solche Hinweise, dass ich mich neu daran erinnere, welche Möglichkeiten Gott hat und wieder eine ganz andere Perspektive entwickle auf Gott hin. Denn wenn ich anfange, Gott zu loben und zu danken und darüber nachzudenken, dann blicke ich weg von mir und von dem, was ich kann und blicke hin auf Gott und auf das, was er kann. Dann blicke ich von meiner Kraft auf Gottes Kraft. Und dann verändert sich die Perspektive. Hudson Taylor hat es einmal so formuliert: Wir brauchen keinen großen Glauben an Gott, sondern wir brauchen Glauben an einen großen Gott. Wir brauchen keinen großen Glauben an Gott. Auf unseren Glauben kommt es nicht an, sondern es kommt auf den Gott an, der groß ist. Auf den Gott an, der handeln kann. Auf den Gott an, der den Königsweg hat. Hans-Peter Reuer, der verdeutlicht das mal auf eine ganz spannende Art und Weise. Er erklärt nämlich, dass es auf das Objekt des Glaubens ankommt und nicht auf die Stärke des Glaubens. Und er erzählt damals, dass er einen Freund in Schweden besucht hat im Winter. Und in Schweden haben die eine wunderbare Sportart betrieben, die ihm viel Spaß gemacht hat. Die haben ein Surfbrett genommen, an einen Jeep gebunden und sind damit über einen zugefrorenen See gefahren. Da kann man jetzt davon halten, was man will. Es scheint eine Riesengaudi gewesen zu sein. Und er überträgt das auf den Glauben und sagt, es kommt auf das Objekt des Glaubens an. In Österreich, kann ich jetzt nur so wiedergeben, wie er das sagt, sind die Seen anders. Die Seen frieren nicht so tief zu, auch wenn es kalt ist in den Alpen. Das heißt, ich kann da einen riesen Glauben haben. Ich kann da singen, Halleluja, surfen, der See ist super. Ich gehe auf den Alpensee, mach das, brech ein, sterb, egal wie groß mein Glaube ist. In Schweden habe ich einen ganz anderen See. Da habe ich einen See, der friert tief zu. Und da kann ich mich mit dem Jeep und dem Surfbrett auf den See wagen. Ich kann da schwitzen dabei, ich kann da zittern. Ich kann mich nur vorwärts tastend voran bewegen vielleicht und Angst haben. Aber ich werde die Erfahrung machen, der See hält. Das Eis hält. Das Eis trägt mich, denn es kommt auf den See an und nicht auf den Glauben. Es kommt auf den Gott an, auf den wir glauben. Auf den Gott, der handeln kann. Es kommt nicht auf unseren Glauben an, sondern darauf, dass wir vielleicht auch manchmal mit Zittern und mit Zagen und mit Sorgen uns auf diesen Gott einlassen. Und das Loben kann uns dabei helfen. Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken, hieß es immer mal wieder. Es kommt nicht auf uns an, sondern auf den Gott, der kann, der handeln kann. Und auf den sollten wir blicken. Und so weiht sich David am Ende dieses Psalms mit den Worten, wenn er sagt, mein Mund soll des Herrn Lob verkündigen und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Und das soll der Psalm mich dran erinnern und damit möchte ich euch auch dran erinnern. Lasst uns auf diesen Gott bauen, lasst uns diesen Gott loben, lasst das unser Lied sein und nicht irgendeins der anderen Lieder. Sondern lasst uns ganz auf diesen Gott blicken, der handeln kann und der eingreifen kann. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr, hab Dank dafür, dass du uns an das Loben erinnerst. Dass du uns daran erinnerst, dass du derjenige bist, der Halt gibt, der zu seinen Versprechen steht, auf den wir bauen können. Vergib uns da, wo wir in unserem Glauben immer wieder auf uns selbst sehen, auf unsere Möglichkeiten, auf unsere Fähigkeiten. Und lass uns das neu lernen, auch über das Loben und Danken, dass wir auf dich sehen und auf das, was du tun kannst. Und dass wir dir vertrauen, auch wenn uns das manchmal schwerfällt, Herr. Gib uns da den Mut, dir nachzufolgen. Und schenk, dass wir das weitersagen, dass wir das verkündigen, dass wir da Vorbilder sind. Darin, dass wir dich loben und dich preisen und dass wir dich im Blick haben, Herr. Wir bitten dich da um deine Gnade und bitten dich darum, dass du mit uns gehst. Ja, und dass wir das erleben können und dass wir immer mehr loben und dass viele Menschen das noch erfahren, Herr. Segne du uns. Amen.